In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Unternehmenskultur und wir sprechen darüber, was eine starke Kultur eigentlich ausmacht, woran man das messen kann und wie man sie baut. Und das machen wir ganz konkret an dem Beispiel von zwei Unternehmen, die beim Thema Unternehmenskultur sehr viel richtig machen. Einmal Zipgate, ein Unternehmen aus Düsseldorf, das Voice-over-IP macht, und unser eigenes Unternehmen Tense Connect, das HR-Software baut und in Köln sitzt. Und dafür habe ich zwei Gäste eingeladen, die ganz konkrete Best Practices mit euch teilen. Und zwar einmal Tim Moise, der seit 20 Jahren Gründer und CEO von Zipgate ist, und Robin Sudermann, der seit 10 Jahren Gründer und CEO von Tales Connect ist. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge des Direct-to-Talent-Podcast. Heute geht es um das Thema Best Practices für eine starke Unternehmenskultur. Und dafür haben wir wieder zwei super spannende Gäste zu Besuch heute. Beide Gründer und Geschäftsführer, die die Unternehmenskultur in ihren jeweiligen Unternehmen von Anfang an mit aufgebaut haben. Und zwar sind das einmal Tim Moise, CEO von Zipgate, und Robin Sudermann, CEO von Tense Connect, unser ständiger Gast. Schön, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Clara. Hallo. Hallo, Tim.
Hallo, herzlichen Dank.
Tim, du bist ja jetzt das erste Mal Gast in diesem Podcast. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du eigentlich?
Du hast ja schon gesagt, mein Name ist Tim Moise, ich bin CEO von Zipgate. Wir sitzen in Düsseldorf und machen mit ungefähr 300 Mitarbeitern Voice-over-IP, insbesondere Telefonanlagen für Unternehmen. Wir machen das jetzt seit 20 Jahren ungefähr, sind mit zwei Leuten gestartet und haben in den 20 Jahren natürlich die üblichen Fragen zur Unternehmenskultur, wie sie alle Gründer haben, gehabt und haben vielleicht an einigen Stellen spannende und interessante Antworten gefunden.
Ja, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Robin, da dich die Gäste ja kennen, vielleicht magst du einmal erzählen, woher du und Tim euch eigentlich kennt.
Es war tatsächlich ganz am Anfang von Talents Connect, da saß ich bei einem unserer Aktionäre, Kaspar Schmitz-Morkramer, und da saß Tim dann auch. Erinnerst du dich noch dran? Und dann habe ich kurz erzählt, was wir so machen, und dann habe ich, glaube ich, Tim hat mir seine Kontaktdaten gegeben, und dann musste ich tatsächlich mehrfach hierhin nach Düsseldorf kommen, um Tim dann zu überzeugen, bei uns in den Aufsichtsrat zu kommen. Das war zäh. Tim hat es auf seine Frau geschoben, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja, man kann auf jeden Fall festhalten, das hat gewirkt, dass du mehrfach da warst mit deinem Kollegen, und ich habe es echt nicht bereut, dass ich jetzt schon so vielen Jahren bei euch im Aufsichtsrat bin.
Ja, hat richtig Bock.
Mega stark. Und um euch vielleicht auch noch ein bisschen besser persönlich kennenzulernen, Tim, was war das beste Teambuilding-Event, auf dem du jemals warst?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben eine starke Eventkultur bei uns. Nicht nur alle zwei Jahre mal einmal eine Weihnachtsfeier, wo keiner hin mag, sondern wir haben auch das Büro, in dem wir hier gerade sitzen, darauf ausgerichtet, dass man zu allen möglichen Gelegenheiten alle möglichen Events machen kann. Insofern fällt mir das jetzt so ein bisschen schwer. Wir sind mal mit der ganzen Firma auf Mallorca gewesen und sind mit so einem großen alten Segelschiff segeln gegangen. Das war schon sehr so, dass es einem in Erinnerung geblieben ist. Wenn ich jetzt so eine Sache rauspicken soll, das hat tatsächlich richtig viel Spaß gemacht. Aber sonst gibt es regelmäßig schöne Sachen, auf die man Lust hat.
Also Events, höre ich schon raus, sind eine ganz zentraler Bestandteil eurer Kultur.
Das ist richtig. Wir machen das einmal für uns. Also das heißt, es gibt so Tagesevents, wo wir auch bestimmte berufliche Dinge durchgehen. Wir machen Events auch für Externe, wo wir Speaker einladen. Wir hatten vor Corona so ungefähr 13.000 Besucher pro Jahr bei uns im Büro, die zu verschiedenen solcher Events oder auch zu größeren Konzerten dann zu uns gekommen sind und sich das Büro angeguckt haben. Das heißt, dieses nach außen gehen, zeigen, wer wir sind, und eine Reibungsfläche bieten, an der man dann berufliche und nicht berufliche Dinge tun kann, ist schon wichtig für uns.
Also so tragt ihr eure Kultur dann auch nach außen zu anderen?
Auf jeden Fall. Also diese Kontaktfläche, die haben wir jetzt seit vielleicht 2014 oder sowas. Davor waren wir eine sehr nach innen gekehrte Firma, und als wir dann verstanden haben, dass es draußen Leute gibt, die sich wie wir dafür interessieren, was man denn so tun kann, haben sich dadurch eine ganze Reihe sehr spannender neuer Perspektiven ergeben. Also für uns war das am Anfang ein gewisser Kulturschock, dass da draußen so viel spannendes Zeug passiert.
Ja.
Und hat sich über die Zeit aber sehr zum Teil unserer DNA entwickelt, diesen Austausch auch aktiv zu suchen.
Mhm. Und wenn du jetzt gerade sagst, es passiert auch sehr viel im Büro, durch das Büro, durch die Flächen hier, die ja auch sehr besonders sind, wie wir gerade sehen dürfen, weil wir hier bei euch im Büro sind. Was hatte Corona dann für einen Effekt mit? Auf einmal waren wahrscheinlich alle nicht mehr im Büro. Wie waren da so die Ausläufe?
Ja, es hat natürlich erstmal alles durcheinander geworfen. Also wir haben wirklich von einem auf den anderen Tag das Büro zugemacht, haben gesagt, bleibt mal alle zu Hause. Wir hatten vorher eine sehr, sehr starke Präsenzkultur, kein Homeoffice, kein Work from Remote.
Mhm.
Und gleichzeitig haben wir halt die Türen zugemacht und niemand mehr reingelassen. Das heißt, für diese 13.000 Besucher ging runter auf null. Unsere Veranstaltungsreihen waren abgebrochen. Die Konzertreihen, die wir sponsern, wo wir teilnehmen, fanden plötzlich nicht mehr statt. Und das hat schon alles sehr stark durcheinander geworfen. Eine besondere Challenge war sicherlich, das Hybridarbeiten zu entwickeln. Aber heute, Ende 22, fühlen wir uns eigentlich gut gesettelt auf diesem insgesamt neuen Status.
Ja, spannend. Hybridkultur ist sicherlich was, wo wir auch gleich nochmal drüber sprechen in Bezug auf Talents Connect. Aber die gleiche Frage würde ich dir auch gerne stellen, Robin. Was war für dich denn das coolste Teambuilding-Event, auf dem du je warst?
Ganz klar Dublin. Jeder bei Talents Connect erinnert sich an Dublin. Ich weiß nicht mehr, was der Anlass war. Ich glaube, wir haben irgendein Jahresziel erreicht oder hatten zum ersten Mal mehr als 1 Million auf dem Konto oder so. Auf jeden Fall sind wir dann mit 30, 40 Leuten nach Dublin geflogen und haben da unser Quartalsmeeting oder so, irgendein regelmäßiges Meeting hatten wir dann in irgendeinem Hotel in Dublin und sind dann 2 Tage und Nächte in Dublin versunken.
Also was die Zuhörer auf jeden Fall mitnehmen können, wenn man ein cooles Event machen möchte, auf jeden Fall in ein anderes Land fahren, in eine große Stadt. Zumindest von euren beiden Geschichten. Dann lass uns auch mal in das Thema konkret rein starten. Wir wollen über die Unternehmenskultur sprechen. Und die erste Frage, die sich da meines Erachtens stellt, ist, was macht eine Unternehmenskultur, vor allem eine starke Unternehmenskultur, eigentlich überhaupt aus? Was würdest du sagen, Tim?
Also vom Ziel her ist es so, ich sage immer, total ärgerlich wäre es, wenn man hier arbeitet bis zur Rente und dann zurückguckt und sich ärgert, dass man überhaupt gearbeitet hat. Und ich glaube, das ist so der eine große Quest, wenn man sich auf seinen Lebensweg begibt und versucht, irgendwie das Arbeiten da unterzubringen, ohne dass zu viel Schaden anrichtet. Und diese Idee, man soll das nicht bereuen, dass man hier gewesen ist und hier mitgemacht hat, das ist eigentlich so unser Leitmotiv. Und dann stellt sich ja die Frage, was erwartet man denn als Mensch, als soziales Wesen Mensch von so einer Umgebung, in der man arbeitet, dass sie einem positiven Impact liefert und möglichst wenig unnötigen negativen Impact liefert. Und dann kommen da eine ganze Reihe Dinge raus, die man tun muss und eine ganze Reihe Dinge, die man nicht tun sollte. Als derjenige, der versucht, diesen Raum zu schaffen und zu definieren. Und dann haben wir uns versucht, Mühe zu geben und rauszufinden, was denn richtig und was falsch ist. Und wenn du das dann einmal definiert hast und versuchst, jede Entscheidung dagegen zu halten, um es immer besser zu machen, dann bist du wahrscheinlich auf einem guten Pfad. Zumindest in dem, wie man das heute versteht.
Also du sagst, dahinter steht wirklich der Wunsch, ist jedem Mitarbeiter eine gute Zeit zu machen, gute Kollegen, gutes Umfeld zu schaffen, dass sie am Ende ihres Lebens sagen, okay, das war der richtige Weg für mich?
Im Grunde schon, ja. Das ist eine sehr differenzierte Betrachtung, ne? Man kann natürlich nicht alle Wünsche erfüllen, sondern offensichtlich hast du eine große Reichweite von Kompromissen da und Dingen, die nicht einfach zu verhandeln sind. Du hast ja auch noch das Problem, dass du das Unternehmensziel und das Kulturziel übereinander bringen musst. Das heißt, es ist alles sehr viel Arbeit und keineswegs einfach oder leicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und aus sicherlich ganz vielen Gründen immer. Aber wenn du sowas hast wie Wissensarbeit, wie bei Zipgate oder bei Talents Connect, dann führt im Grunde nichts daran vorbei, weil als Unternehmen hast du kein anderes Asset als deine Mitarbeiter. Und wenn du da versuchst, eine konfrontative Kultur zu fahren, dann wird das sicherlich alles aus allen möglichen Gründen sehr schwierig.
Robin, siehst du das genauso? Ist das für dich auch das, was eine starke Unternehmenskultur ausmacht, wenn am Ende der jeweilige Mitarbeiter sagt, das war für mich der richtige Arbeitgeber? Oder siehst du das anders? Siehst du da andere Aspekte?
Nee, also ich habe das ja alles in den letzten Jahren irgendwie am eigenen Unternehmen und am eigenen Beispiel gelernt und wollte Tim damals auch unbedingt im Aufsichtsrat haben, oder wir wollten Tim unbedingt im Aufsichtsrat haben, weil wir das hier gesehen haben und das schon von der Kultur, aber auch von wie in interdisziplinären Teams gearbeitet wird, wie aber auch Tim dann saß, versteht. So, das waren die Hauptdrei Gründe, aber Kultur war eben einer, der ganz wichtig war. Deswegen wollten wir ihn haben unbedingt. Und deswegen haben wir so dafür gefightet, weil ich das tatsächlich in wenigen Unternehmen in der Form wie hier gesehen habe. Und von daher ist das, dass ich das ähnlich sehe, tatsächlich jetzt vielleicht nicht ganz zufällig. Ne? Also für uns ist die Kultur total zentral, das weißt du, weil du sie seit 5 Jahren bei uns erlebst. Für uns ist es total entscheidend, dass die Leute wirklich eine gute Zeit haben. Das ist so, ne? Ich persönlich lebe es in fließenden Grenzen zwischen Arbeit und Beruf, zwischen Arbeit und Freizeit. Jeder hat das so ein bisschen anders, das ist nicht die Vorgabe, aber ich mag es halt einfach nicht zu denken, okay, jetzt muss ich zur Arbeit, jetzt habe ich weniger Spaß und jetzt habe ich Freizeit, jetzt habe ich mehr Spaß. So diese Schnittstelle gibt es für mich quasi nicht, sondern ich will mit coolen Leuten zusammen sein jeden Tag. Und hat aber natürlich dann auch viel mit Ambition zu tun, ne? Weil so eine Kultur ist halt keine Spaßkultur, sondern es geht darum, gemeinsam Ziele zu erreichen. Das heißt, da so ein Level zu finden zwischen, wir wollen eine gute Zeit haben, aber wir wollen gemeinsam auch ambitioniert gut Ziele erreichen. Und wenn man das dann, glaube ich, gut hinbekommt, dann ist die Kultur sehr trennscharf, weil sich Leute, die dann nicht zu der Ambition zum Beispiel passen oder nicht zum Spaß, also zum wir haben eine gute Zeit, sich dann auch von alleine aussortieren. Aber das ist ein weiter Weg, also da muss man erstmal hinkommen, da haben wir Jahre für gebraucht.
Also Konflikt zwischen Ziel und am Ende auch ja, gemeinsam als Team was zu erreichen, was auch schwer ist und hart ist und auch fordernd sein kann und nicht nur Spaß macht. Und andererseits aber zu sagen, du sollst jeden Tag gerne zur Arbeit gehen, arbeiten, es macht genauso viel Spaß wie Freizeit.
Ja. Das ist Spaß ist viel zu eindimensional. Ne? Ja. Ich habe jetzt das Wort benutzt, weil man irgendwie, also, aber es geht natürlich auch um in schweren Zeiten zusammen da durchzugehen. Trust ist eine wichtige Komponente dabei. Das gehört ja alles dazu, eine gute Zeit zu haben. Es geht ja nicht nur um die Momente, wo man dann Spaß hat, sondern auch um die harten Momente, die dann wieder das nächste Erfolgserlebnis halt irgendwie vorbereiten. Aber da halt einfach eng zusammenzustehen und so ein Wir-Gefühl zu erleben, das ist, glaube ich, was Organisationen als Anforderung erfüllen müssen. Und was ich unter einer guten Kultur dann auch definieren würde.
Ja, du sprichst jetzt schon auch viel darüber, wie es bei Talents Connect ist. Dann lass uns das doch einmal konkret machen. Wie ist denn die Unternehmenskultur bei Talents Connect?
Naja, wir als Talents Connect haben uns ja entschieden, eine lange Zeit quasi uns selber zu finanzieren und nicht weiter in Funding-Runden zu gehen, so 2-3 Jahre. Das war eine Zeit, wo dann man wenig Fluktuation einerseits hat, oder wir hatten wenig Fluktuation in dieser Phase, aber auch wenig Neueinstellungen. Das heißt, es hat sich eine ganz bestimmte Kultur etablieren können über einen längeren Zeitraum. Das ist für ein Startup vielleicht etwas ungewöhnlich. Und dann haben wir jetzt uns in der Mitarbeiteranzahl in den letzten 15, 18 Monaten verdoppelt, das Board komplett neu nach vorne ausgerichtet, sozusagen die Co-Founder 2022 neu dazugenommen. Das ist an die Kultur natürlich erstmal ein Stresstest. So, und wir wussten halt nicht, wie viel von der alten Kultur wir eigentlich in die neue Phase sozusagen reinnehmen, welche Bestandteile der Kultur genau dann sich auch wie übersetzen auf die neuen Leute. Und das war halt eine spannende Phase. Ich würde sagen, wir haben jetzt 70% der alten Kultur noch dabei. Kollegen, die neu dabei sind, seit 3 Monaten, seit 4 Monaten, seit 2 Tagen sagen, boah, das ist Wahnsinn, was ich hier für eine Kultur erlebe, dieses Wir-Gefühl, dieses Zusammenhalten. Gleichzeitig haben die neuen Leute aber auch einen ganz neuen Aspekt in die Kultur reingebracht. Das heißt, die Kultur hat so viel mehr Ambition bekommen, viel mehr Vision, weil wir halt dann auch darauf geachtet haben bei den Neueinstellungen. Das heißt, die Talents Connect Kultur ist, glaube ich, eine Mischung aus einem sehr familiären, verschworenen Haufen, der einfach mehrere Jahre zusammen das Ganze gerockt hat und nach oben, nach vorne entwickelt hat. Und jetzt durch Covid auch nochmal durch und dann jetzt aber auch einer starken Ambition, die halt von den neuen Leuten mit reingebracht wird und die Alten natürlich total, also die Leute, die länger da sind, super, super, super dankbar aufnehmen. Also Durchschnittsalter, wir haben eine hohe Bandbreite, ne, im Alter, aber Durchschnittsalter würde ich jetzt mal tippen auf vielleicht so 35 bei uns, ja.
Also wenn ich das jetzt in einzelnen Worten zusammenfasse, sagst du einerseits Zusammenhalt, Vertrauen und andererseits aber eben auch neues, du sagst Ambition, also ja, Leistungsbereitschaft, Zielorientierung. Sind das so die Begriffe, die das zusammenfassen?
Ja, also genau. Trust ist ja einer unserer Kernwerte. Easy to X ist ein zweiter. Wir wollen es sehr einfach machen, dass man versteht, auch wenn die Sachen, die wir machen, komplex sind. Aber wir wollen uns gegenseitig leicht machen, uns zu verstehen. Das ist natürlich wichtig. Unterschiedliche Sprachen, Kulturen, Product, Revenue, Kommunikation und so. Und dann haben wir Sustainability für uns als Wert so interpretiert, dass für uns die Nachhaltigkeit letztendlich in der Innovation liegt. Also ne, wir wollen sozusagen Sustainability nicht einfach klassisch übersetzen, sondern wir wollen nach vorne entwickeln, weil wir glauben, dass das die Company nachhaltig macht, dass das die Company nach vorne entwickelt in einer hohen Geschwindigkeit, dass wir sehr innovativ dafür sein wollen. Und Customer Centricity, es dreht sich alles um die Kunden. Wenn du mich jetzt nach den Werten der Kultur fragst, sind das die vier Werte, auf denen wir die Kultur aufbauen. Genau, und daraus ergibt sich die Ambition.
Ja. Und Tim, jetzt sagte Robin auch eben schon, Zipgate war ein Vorbild, was die Kultur angeht. Wie ist denn die Kultur bei euch?
Da gibt es ganz viele verschiedene Perspektiven, wie man drauf gucken kann. Also es gibt bei uns so eine Art Brand Personality als eine Dimension. Wie fühlt sich das an, wenn man herkommt? Und da legen wir insgesamt sehr viel Wert drauf, einen konsistenten und kohärenten Eindruck zu erwecken, sowohl nach innen als auch nach außen. Da geht es um so Dinge wie, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht, dass man grundsätzlich einander positiv gegenüber eingestellt ist. Es hat so einen gewissen Nerdiness, ne? Es soll gut aussehen, es soll sich gut anfühlen. Das heißt, so eine all-around positive Interaktionsoberfläche schaffen für alle Beteiligten. Das ist so die Empfindung, die es auslösen soll. Grundsätzlich versuchen wir ein agiles und leanes Unternehmen zu sein. Das heißt, unsere Strukturen und die Art und Weise, wie wir die Arbeit erledigen und an Projekte und Aufgaben rangehen, einmal aus der agilen Softwareentwicklung abzuleiten für alle Bereiche. Das heißt, es geht bei uns von Küche über Buchhaltung bis natürlich zur Softwareentwicklung. Und das Ganze basiert im Kern auf dem Lean Production System von Toyota, das auch die agile Softwareentwicklung maßgeblich mitgeprägt hat. Also da kann man rausfinden, wie man möglichst elegant ein Auto produziert und lustigerweise Software produzieren, wenn man das einmal abstrahiert, sehr vergleichbar. Und das ist dann so unser Nordstern. Wenn wir versuchen rauszufinden, wie man irgendwas richtig macht, dann schauen wir danach.
Das heißt, Kultur definierst du einerseits über die sogenannte Brand Personality, wie fühlt sich das an, hier zu arbeiten, und andererseits über die Methoden und Arbeitsweisen, die ihr nutzt als leanes, agiles Unternehmen. Und diese Brand Personality, wie sorgt ihr dafür, dass sie lebt? Also das klingt für mich jetzt gerade wie was in einem Buch steht. Was heißt das konkret in eurem Alltag? Wie stellt ihr sicher, dass das gelebt wird? Steht das irgendwo? Was gibt es da für Verhaltensweisen in Bezug darauf?
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, es steht irgendwo. Also es ist tatsächlich so, dass wir die irgendwann entwickelt haben mit ganz vielen Leuten zusammen. Da gibt es so Workshop-Formate, dahinter kommen halt bestimmte Dinge raus. Die Kernfrage ist: Angenommen, du würdest deiner Marke auf der Straße begegnen, wie wäre dieser Mensch?
Ja.
Und dann dreht man das um und versucht das halt zu aggregieren. Und dann kommen da so 4, 5 zentrale Bereiche raus. Die Übersetzung für uns manifestiert sich zum einen im Produkt. Und wenn du Kontakt zu uns aufnimmst als Kunde, da kann man das gut leben. Zum anderen ist es aber auch so, dass der Ort hier ganz viele Opportunities bietet, genau so zu sein. Wenn du hier ankommst und von uns eingeladen wirst zu einem Event und einen Speaker hörst, dann ist die grundsätzliche Idee, dass du zum Beispiel niemals was bezahlst. Ne? Getränke sind umsonst, das Essen ist umsonst, weil wir dich halt als Gast und als Freund verstehen, wenn du zu uns kommst, und nicht als jemand, bei dem wir noch 2 Euro rausholen, um die Bottomline aufzuwerten. Und es ist so, wenn man Leute fragt, dann kriegt man sehr häufig die Antwort, wie es hier war, kriegt man sehr häufig die Antwort. Lustigerweise bin ich durch die Tür gekommen und habe sofort gespürt, dass was anderes ist. Und das ist so die Summe von allem, was da drin steckt. Dass es so ein anderes Gefühl gibt, als wenn du an einem Ort aufschlägst, wo das vielleicht nicht so im Fokus steht.
Das heißt, bestehende Mitarbeiter leben diese Brand Personality durch bestimmte Verhaltensweisen. Neue Gäste oder Mitarbeiter empfinden das dann durch diese Verhaltensweisen. Wie stellt ihr denn sicher, dass neue MitarbeiterInnen diese Kultur auch leben? Wie überprüft ihr das auch?
Ja, es ist vor allen Dingen was durchs Vorleben geschieht. Also bei uns zum Beispiel ist es so, wenn du eine Bewerbung schickst, dann versuchen wir innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Weil es einfach total unfair ist, jemand drei Wochen zu ghosten, wenn er sich die Mühe gemacht hat, eine Bewerbung zu schicken. Ne? Und dann wird da auch nicht irgendwie ein Quatsch zurückgeschickt, sondern wir versuchen, da jemanden zu haben, der dich den kompletten Bewerbungsprozess begleitet. Er stellt sich als erstes mal vor und sagt dann, ich bin die ganze Zeit für dich da, ich kümmere mich um den Krams. Ne? Und er nimmt dich quasi auch, obwohl du noch ganz früh im Stadium bist, an die Hand und sorgt dafür, dass du nicht verloren gehst und jederzeit weißt, wo du dich befindest. Wenn du dann zum Bewerbungsgespräch kommst, dann sitzt da nicht irgendwie HR und noch zwei Leute, von denen du keine Ahnung hast, wo die herkommen, sondern da sitzen potenziell die Leute, die aus dem Team kommen, in dem du in Zukunft arbeiten wirst. Das heißt, du hast direkt einen persönlichen Kontakt und nicht einen abstrakten Prozess mit Leuten, die du hinterher nie wieder siehst. Nur so als Beispiel. Das geht die ganze Zeit so durch, ne? Von ganz vielen kleinen Ecken und Momenten bis zum Ende der Probezeit ist das gut erlebbar und das signalisiert schon einen direkt anderen Umgang. Das muss man natürlich an vielen Stellen machen. Wir haben da eine ganze Reihe von Prozessen und auch Prozederen, die stark gelebt werden, die dann dazu führen, dass man sehr schnell ein gutes Gefühl für den Unterschied bekommen kann. Und das macht es dann auch leicht, das selbst weiterzuleben.
Und wenn ihr jetzt in einem Auswahlprozess seid, weil da sind wir ja auch direkt, ja, also Recruiting beim Herzstück von dem, was wir bei Talents Connect machen, wie wichtig ist denn der Cultural Fit im Vergleich zu dem Skill Fit, sage ich jetzt mal?
Also grundsätzlich sind beide bei uns sehr wichtig und wir haben harte Regeln, dass wir niemals jemanden einstellen, bei dem wir nicht beides sehen. Also wir machen keine Kompromisse. Lieber die Stelle unbesetzt lassen, als die Stelle falsch zu besetzen. Das ist uns super wichtig und wir haben früher das teilweise nicht so wichtig gesehen, haben aber alle schmerzlich gelernt, dass es immer falsch ist, da den letzten, möglichsten, höchsten Standard auch anzulegen.
Ja.
Und passiert uns nicht mehr. Da ist eine Challenge drin, dass man nicht zu single-minded unterwegs ist und Veränderungen im vielleicht ausblendet, weil man zu sehr auf den Fit geht und der Fit vielleicht zu eng ist. Das ist so eine Challenge, auf die man gucken muss, aber Kompromisse im Sinne von eigentlich eine Person, mit der wir nicht zusammenarbeiten wollen, stellen wir dann trotzdem ein, machen wir an der Stelle tatsächlich nicht.
Also lieber eine Stelle unbesetzt lassen, als dass es nicht passt.
Auf jeden Fall. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass eine schlecht besetzte Stelle viel, viel, viel höhere Folgekosten organisiert, als einfach die Stelle freizulassen. Du hast, wir wissen das alle, die eine falsche Person kann ein komplettes Team vom Arbeiten abhalten.
Ja.
Ne, dann hast du halt Kosten, die nicht eine Person sind, sondern fünf Stellen ausmachen.
Ja.
Du kannst falsche Ergebnisse erzeugen. Es kann Jahre dauern, bis rauskommt, wie falsch die Ergebnisse sind. Und dann musst du das alles wieder zurückarbeiten, wenn du es denn überhaupt hinkriegst. Du hast dann den Prozess, dass irgendwann jemand aufsteht und sagt, so geht's aber nicht weiter, müssen uns von dieser Person trennen, dann kostet der auch nochmal wahnsinnig viel Aufwand, dauert noch Zeit, bis er erledigt ist und kostet dann auch noch Geld on top. Das heißt also, ich bin ganz klar für lieber das Produkt nicht machen, lieber das Feature nicht machen, nochmal drüber nachdenken, wo man Fokus schärfen kann und Dinge nicht tun muss, um dann diese Stelle nicht besetzen zu müssen, statt eine halbgare Entscheidung zu treffen.
Ja. Und Robin, wie siehst du das in Bezug auf Auswahl von neuen Mitarbeitenden? Wie wichtig ist der Cultural Fit und wie stellst du auch sicher, dass wir bei Talents Connect nur Leute einstellen, die culturally passen?
Also ja, auch da jetzt wahnsinnig viel gelernt in den letzten 18 Monaten, dadurch, dass wir zum ersten Mal wirklich auch richtig viele Menschen gleichzeitig eingestellt haben und auch abgelehnt haben. Also Kultur ist Pflicht sozusagen. Der Fit muss da sein. Das haben wir jetzt eben auch schmerzlich nochmal gelernt, trotz super Beratung und aller Guidance im Vorfeld. Man muss es dann irgendwie, also man muss auch die Linie selber finden. Was heißt denn jetzt eigentlich Cultural Fit? Wo fängt das an? Wo endet das? Da gibt es ja jetzt typischerweise keine Metriken für.
Ja.
Das muss man fühlen. Man muss sich dann in Interviewtechniken trainieren. Man muss überlegen, wie man genau Cases macht, Arbeitsproben und so, was einem da jetzt genau hilft, das rauszufinden. Also Cultural Fit ist bei uns tatsächlich zur Pflicht geworden. Drunter geht's nicht. Und wenn das stimmt, Dann gucken wir uns auf der Basis eher das Potenzial an, als die schon vorhandenen Skills. Mhm. Also wir bei Talents Connect, das ziehen wir jetzt nicht in jedem der Fälle durch, aber haben eigentlich so eine Zwei-Wege-Strategie. Entweder wirklich ein großes Talent mit großem Potenzial, das kann auch älter, also heißt jetzt nicht, dass man direkt aus der Uni kommt, aber einfach großes Potenzial, sich in eine Rolle reinzuentwickeln, oder Keyplayer. Dazwischen heiern wir relativ wenig. Also das heißt, wir sagen, entweder bilden wir wirklich aus oder wir holen Leute, die es wissen und ausbilden können. Und dazwischen machen wir relativ wenig.
Also du sagst, Skills sind die Basis und alles andere kommt danach.
Kultur ist die Basis. Kultur ist die Basis, genau. Und bei den Skills unterscheiden wir in, bist du sozusagen der Beste, den wir kriegen können auf dem Skill? Also kannst du wirklich eine Evangelist-Rolle hier bei uns einnehmen und andere ausbilden und leiten auf dem Skill oder mit deinen Leadership-Skills oder so? Oder bist du extrem gut darin, das schnell zu lernen? Also trauen wir dir vom Potenzial her zu, dass du einfach eine wahnsinnig schnelle Kurve nimmst und die Kultur passt und insofern können wir dich hier dann perfekt entwickeln. Das sind so eigentlich die zwei Pole. Dazwischen gibt es natürlich das eine oder andere Hiring, aber grundsätzlich die beiden Wege, ja.
Kultur ist die Basis. Ich sag's auch nochmal, damit genau. Nicht das Falsche hängen bleibt. Ja, super. Jetzt habt ihr beide, also Tim, du hast eben erzählt, ihr habt diese Brand Personality entwickelt. Ich weiß, dass wir bei Talents Connect auch die Werte haben. Du hast sie eben auch genannt. Würdet ihr das jetzt einem jungen Unternehmen, was das vielleicht noch nicht gemacht hat, empfehlen? Setzt euch mal hin und schreibt das mal auf. Und wie sollte man da am besten vorgehen, Robin?
Ja, also aus meiner Sicht kann man das eigentlich nicht früh genug machen. Am Anfang tragen die Founder die Kultur, das ist auch klar. Man braucht jetzt nichts aufschreiben, was man nicht selber lebt. Also die Kultur entsteht durchs Tun so und man muss das jetzt vielleicht nicht zwingend machen, bevor man 30, 40 Mitarbeiter hat. Da kennt sich jeder noch gut und die Kultur wird einfach gelebt. Aber irgendwann ist es dann wichtig, das aufzuschreiben, was man lebt. Also ne, es geht nicht darum, theoretische Workshops zu machen. Das hat bei uns nie was gebracht und wir haben es auch dann sein gelassen. Was wir jetzt aber eben gemacht haben, ist das, was Tim sagt. Wir haben uns vor einem Jahr dann die Zeit genommen, als klar war, okay, wir wachsen jetzt von 50 Leute, waren wir, glaube ich, ungefähr jetzt so auf 100. Da war klar, okay, wir müssen einmal aufschreiben, was wir damit meinen und wie wir das in Praxisbeispielen sehen. Ich fand es Delivering Happiness, der Seppus-Gründer hat in seinem Buch super beschrieben, dass er die Kultur im Prinzip nur in Praxisbeispielen beschreibt, also nur Erfahrungsberichte nimmt sozusagen und kein Pamphlet darunter hat. Aber in irgendeiner Art und Weise muss es dokumentiert sein, weil Menschen müssen ja auch von außen selber entscheiden können, passe ich zur Kultur, ist das die Kultur, die ich haben will? Das heißt, in irgendeiner Art und Weise muss ich auch ausdrücken können, wie die Kultur ist und dafür ist es wichtig, sie einmal aufzuschreiben.
Also du sagst ganz konkret, dann, wenn sich nicht jeder Mitarbeiter mehr super persönlich kennt, ist der richtige Zeitpunkt, sowas zu tun und mal aufzuschreiben. Und zweitens sagst du, ganz eng an Verhaltensweisen und nicht irgendwas Theoretisches aufschreiben, weil sonst kann es gar nicht gelebt werden. Siehst du das anders? Tim?
Ich bin bei dem, irgendwann kommt der Punkt, wo man anders kommunizieren muss, weil man den Kontakt nicht mehr hat und dann muss man aufschreiben, bin ich 100% dabei. Ich finde es auch so ein bisschen challenging. Man muss ja auch selbst sagen, wofür man steht. Und das, sich selbst zu verstehen, ist nicht ganz so einfach, weil man so schlecht von außen gucken kann. Das heißt, alles, was du tust, ist eigentlich ganz normal und das, was du immer tust. Und was davon jetzt relevant ist, anderen Leuten mitzuteilen, ist am Anfang nicht so ganz klar. Das heißt, ich würde sagen, es gibt eine Phase, wo man einmal nochmal selbst rausfinden muss, wofür man steht. Und dann die Phase, wo man das anderen Leuten mitteilt. Deshalb ist es nicht ganz so abwegig, auch ein kleines bisschen früher anzufangen und zu überlegen, was das denn definiert, was man genau macht. Aber relevant wird es dann in dem Moment, wo man es anderen Leuten mitteilt. Und ich bin auch total dabei, auf gar keinen Fall irgendwas Abstraktes, was man nicht herleiten kann. Praktische Beispiele sind super hilfreich. Kurz halten, knapp halten, verdaubar, damit das irgendwie ankommt. Es entsteht im Tun und ganz viele von den Workshops, die man verkauft kriegt und angeboten bekommt, wenn man nicht weiß, was man einkaufen soll, konzentrieren sich halt aufs Gegenteil. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Und jetzt bist du ja auch Gründer von Zipgate. Hast du dieses Thema Kultur von Anfang an auch so mitgedacht? War das von Anfang an für dich ein Thema, womit du dich beschäftigt hast? Oder kam irgendwann Tag X, wo irgendwas ausgelöst hat, dass du gesagt hast, okay, jetzt müssen wir es mal aufschreiben oder müssen wir darüber nachdenken, was das für uns heißt, welche Verhaltensweisen, was auch immer?
Wir hatten von Anfang an ein sehr klares Verständnis, wie wir das machen wollen und was wir alles nicht machen wollen. Das hat uns lange gut getragen, also bestimmt die ersten 10 Jahre oder so. Und dann sind wir irgendwann ganz von der anderen Seite aus der Softwareentwicklung so 2009, 2010 in eine Stelle gekommen, wo Softwareentwickeln einfach nicht mehr funktioniert hat. Wir waren zu viele Leute geworden und hatten keine Struktur und man läuft zwischen allen Leuten hin und her und vermittelt irgendwie hat nicht mehr funktioniert, ist dann kaputt gegangen. Und da sind wir dann halt auf den Lean und agilen Ansatz umgestiegen und haben uns da sehr intensiv mit beschäftigt. Und der dehnt sich dann sehr klar auf diese Bereiche mit aus. Und dann muss man wirklich nochmal tiefer einsteigen. Und dann stehen da halt, keine Ahnung, die Prinzipien von Toyota. Und dann musst du überlegen, was bedeutet das für dich? Und dann hast du dann ganz plötzlich auf dem Tisch, dass du auch rausfinden musst, wer du selbst bist und wie du das übereinander bringst. Insofern, die konstante Beschäftigung ist wahrscheinlich total hilfreich, weil in jeder Lebensphase des Unternehmens man eine andere Challenge damit beantworten kann, wenn man dann mehr versteht plötzlich. Ist auch erstaunlich, was man alles über sich lernen kann. Also, dass man nicht aufhören kann, über sich selbst zu lernen, ist total freakig.
Also, es kam bei euch vor allem dadurch, dass ihr euch mit den Arbeitsweisen beschäftigt habt und gemerkt habt, inhaltlich müsst ihr was ändern. Und darum, das löste dann auch aus, das Thema, wer wollen wir eigentlich sein?
Hat es auf jeden Fall auf eine komplett neue Ebene gehoben, weil da ganz viele Dinge tief verwoben sind. Also ne, Respect for People ist das Grundprinzip von im Toyota Production System, weil da gesagt wird, die Arbeit findet nur statt durch Menschen. Ne? Und wenn du die Arbeit verbessern willst, das Ergebnis verbessern willst, dann macht das nie eine Maschine, das macht immer ein Mensch. Das heißt, wenn du Menschen nicht ernst nimmst im System, wird das System nicht besser werden. Hört sich banal an, hat aber eine ganze Reihe von Konsequenzen, die man dann auch bereit sein muss anzunehmen, wenn man das wirklich durchsetzen will.
Eben im Intro hast du schon von den großen Hürden, denen man sich so stellt über die Jahre in Bezug auf Unternehmenskultur gesprochen. Was genau meintest du damit?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Also es ist Arbeit, das kann man auf jeden Fall sagen. Und es kommt, wenn ich Hürden gesagt habe, weiß ich nicht genau, was ich sagen wollte, außer dass man regelmäßig Challenges hat, ne? Diese Kompromisse, die man aushandeln muss. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, wir wollen doch, dass wir alle happy sind, aber ich bin jetzt unhappy aus diesem und dem Grund. Mhm. Und der Grund passt aber überhaupt nicht zu dem, was du eigentlich erreichen willst. Mhm. Was bedeutet das dann? Ne? Und wie geht man damit um, dass einige Leute glücklich sind, andere unglücklich sind? Das ist nicht auf den ersten Blick offensichtlich, was man dann daraus macht. Und da muss man halt einsteigen, muss arbeiten, auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Die müssen auch arbeiten und zwischendurch werden auch alle ganz furchtbar unglücklich, bevor man dann wieder den Weg da rausfindet und so. Das heißt, das ist eine konstante Herausforderung und das Ganze ist nicht einmal da und gilt dann für immer. Jede äußere Veränderung erfordert wieder eine Anpassung. Also wenn du größer wirst, mehr Mitarbeiter, weniger Mitarbeiter, andere Märkte, andere Kultur, eine Ausrichtung in der Finanzierungsgrundlage und plötzlich will irgendjemand von dir von außen andere KPIs, als du bisher angeschaut hast. Das sind alles Dinge, die zu einer Veränderung und zu einer Challenge führen können, die dann entweder ganz klein ist und schnell erledigt wird oder auch größer wird und dann wirklich eine Anpassung und vielleicht auch eine Richtungsänderung erfordern. Mhm. Das geht nie weg, ärgerlicherweise. Also es ist tatsächlich genauso eins von den Problemen, auf die man sich bis zum Ende einstellen kann.
Kultur geht nie weg.
Ja, das stimmt.
Beschäftigen mit Kultur, ja. Und kannst du ein konkretes Beispiel machen von, du sagst, es ist immer ein ständiges Hin und Her, ich weiß nicht, in Bezug auf Kultur, also unterschiedliche Kulturen meine ich damit jetzt nicht, Unternehmenskultur oder in Bezug auf Gehälter, oder gibt es da ein konkretes Beispiel, woran du das uns mal erzählen kannst?
Gehälter ist ein super Thema. Wir haben früher, so wie viele Startups das früher gemacht haben, halt alle Gehälter individuell verhandelt. Wir haben zwar versucht, die alle gegeneinander zu halten und dann zu versuchen, herleiten zu können, warum eins so aussieht wie ein anderes oder auch nicht. Das hat aber praktisch nicht funktioniert, weil es einfach viel zu viele Beziehungen waren und es am Ende nicht geklappt hat. Und das ist was in der Kulturdiskussion sehr schnell ein Stolperstein geworden ist, weil wenn du in bestimmten Zusammenhängen in einem Team die gleiche Verantwortung auf alle überträgst und die Pay ist nicht gleich, dann ist das sofort ein Konflikt, der auf dem Tisch liegt. Und zwar nicht im Sinne von, ich will aber mehr Geld oder so, sondern im Sinne von, irgendwie habt ihr ein inkonsistentes System und ich bin nicht sicher, ob ich euch vertrauen will, dass ihr das ernst meint mit der Verantwortung, weil da bin ich schon dreimal auf die Nase gefallen in anderen Jobs, da hieß es auch immer Verantwortung, Verantwortung, und dann wurde ich aber gemicromanaged und mein Beleg ist, dass ihr das bei den Gehältern auch nicht durchzieht. Und dann stehst du halt da und denkst dir, was meinst du jetzt, ne? Und da dann konsequent ranzugehen und ein Gehaltssystem einzuführen, alle Gehälter aufzuräumen, alle Gehälter massiv anzuheben, um das auszugleichen, sind dann halt weitreichende Folgen von einem Problem, das man nicht praktisch unter den Teppich kehren kann. Und das wie gesagt, das geht nicht weg. Ne? Das taucht immer wieder auf und das sind kleine und größere Sachen, um die man sich dann kümmern muss, indem man dann auch sich selbst dann zwischendurch neu ausrichten muss.
Also das ist ganz konkret das Thema transparente Gehälter und gleichzeitig jedem das Gefühl geben, dass es fair ist und dass das System Sinn macht und sie dem Arbeitgeber vertrauen können im Endeffekt.
Das ist genauso. Und da hast du, da folgt eine ganze Menge an Dingen raus, die man dann machen muss. Ja. Mhm. Aber ich würde heute sagen, dass ein sinnvoll strukturiertes, agil arbeitendes Softwareunternehmen keine Individualgehälter haben kann. Also ich bin da ganz fest von überzeugt. Der Aufwand für die Individualgehälter und das Unglück, das du damit erzeugst und das Misalignment wächst halt exponentiell mit der Anzahl der vorhandenen Mitarbeiter. Und das muss man halt so früh wie möglich in irgendeiner Art und Weise so greifbar machen, dass es vom Tisch kommt, sonst wird es ein immer zentralerer Diskussionspunkt.
Robin, wie siehst du das in Bezug auf transparente Gehälter ganz konkret?
Naja, also wir haben ja das Glück gehabt, dass der Marc von vorher war, ich glaube, Director People Analytics oder Global Head of People Analytics bei Fissmann, da vorbei Zalando, dass der vor 18 Monaten zu uns gekommen ist, weil wir natürlich da auch irgendwo Laien waren und uns bei einer Teamgröße von 50 Leuten jetzt niemanden geleistet haben, der da Vollprofi ist, was so Salary Bands und Development von Leuten und so betrifft. In dem Moment, als er aber zu uns gekommen ist, war das tatsächlich das erste Thema, wo er auch gesagt hat, das fassen wir jetzt sofort an. Also das bringen wir jetzt einmal auf eine richtig professionelle Stufe, sodass wir einfach komplett frei wachsen können in den nächsten Jahren. Und ich bin total dankbar, dass wir das gemacht haben. Also dass wir halt wirklich einmal über klare, standardisierte Entwicklungspfade gesprochen haben. Also wie kann man sich bei Talents Connect entwickeln, dass es einfach klar ist und für jeden gleich und nicht davon abhängt, wen ich kenne und wie gut ich mit meiner Führungskraft stehe. Dass wir dann auch Salary Bands darüber gelegt haben, die eben normiert sind. Also das ist halt sozusagen eine Spannweite. Und in dem Moment, wo ich das Grad an Verantwortung habe, zum Beispiel beim Junior ist es weniger Verantwortung, man verantwortet eigentlich seine eigenen Aufgaben und das war's. Da ist das Gehaltsband dann, ich sag mal als Beispiel, zwischen 35.000 und 50.000 Euro. Und in dem Moment, wo ich mehr Verantwortung übernehme, egal in welchem Bereich, Product, Sales, Marketing, in dem Moment, wo meine Verantwortung steigt, zum Beispiel ich eine Teamverantwortung übernehme, also auch für andere verantwortlich bin oder ein Ownership auf ein Thema habe, geht mein Salary Band auch hoch. Und das ist standardisiert und das ist allen bewusst und das ist transparent und das hilft halt zu wachsen.
Also die Gehaltsbänder, sozusagen die Range ist transparent für alle. Und bei Zipgate ist sogar das Einzelgehalt transparent?
Im Regelfall schon. Also du kannst, wenn du weißt, was der höchste Bildungsabschluss ist, seit wie vielen Jahren du die Rolle machst und seit wie vielen Jahren du bei Zipgate bist und welche Rolle du hast, kannst du es nachgucken. Und es gibt, also wir haben es nicht veröffentlicht, weil das alle möglichen datenschutzrechtlichen Konsequenzen auch hat. Aber das Modell ist so einfach, dass drei Leute sich mit ihren Gehaltszetteln zusammengesetzt haben und es nachgebaut haben. Und dann kannst du die Sachen halt eintragen. Mhm. Und genauso funktioniert das, ja.
Ja, das heißt, sowohl bei Talents Connect als auch bei Zipgate ist das auf jeden Fall sehr fortschrittlich. Wir sehen das ja selber immer bei unseren Kunden, dass da also in den wenigsten Stellenausschreibungen steht wirklich eine transparente Gehaltsangabe.
Ja. Und für die Kultur hat es ja noch einen ganz anderen Aspekt. Man bringt ja auch seine Führungskräfte, seine People Leads in eine ganz schwierige Situation, wenn es nicht klar ist. Also wenn man es nicht vorgibt, dann macht man es ja in jeder, es ist immer ein Bazar. Und je nachdem, welcher Mitarbeiter lauter schreit oder besser verhandeln kann, kriegt dann halt den Zuschlag sozusagen. Dann ist das Budget für die anderen vielleicht schon verbraucht. Also das ist einfach eine total undankbare Situation für alle Beteiligten. Das heißt, ich halte es für eine Pflicht, dass man da sozusagen allen den Job leichter macht, da den richtigen Punkt zu finden. Und wenn der Markt mehr bezahlt und man deswegen keine Leute bekommt, dann muss man die Gehaltsbänder anziehen oder akzeptieren, dass man keine Leute bekommen wird. Also so, ne, da folgt ja ganz viel raus, aber das kann man nicht abwälzen auf die Leute, die dann nachher operativ die MitarbeiterInnen führen.
Ja, auf jeden Fall auch ein intern, also nicht nur nach außen, auch intern einfach ein Riesenthema, um Kultur zu leben. Jetzt heißt das Titel der Folge Best Practices einer starken Unternehmenskultur. Lass uns doch mal über ganz konkrete Mittel sprechen. Wie lebt ihr denn Kultur ganz konkret? Du hast am Anfang schon viel über Events gesprochen. Tim, vielleicht kannst du da noch ein paar konkrete Beispiele geben. Vielleicht gibt es aber auch andere Dinge, die nicht die Events selber sind oder das Büro. Was kannst du da so ganz konkret an Beispielen geben?
Also wir haben eine Sache, die ich da immer total gerne nenne, weil sie sehr viel Impact hatte. Wir machen alle 2 Wochen einen Tag, den Freitag, machen wir eine Unkonferenz, die nennt sich bei uns Open Friday. Und da ist ein Tag lang, kann jeder Sessions machen zu jedem Thema, das er besprechen möchte. Das heißt, wir treffen uns dann morgens zur Demo, da zeigen alle Teams, was sie in den letzten zwei Wochen an den Kunden geliefert haben. Und danach gibt es ein Board und da kann man seine Session aufhängen. Die meisten sind so geplant auf 40 Minuten, 50 Minuten und die Bandbreite ist tatsächlich zu 100% offen. Das heißt, man kann sagen, hey, ich hatte letzte Woche dieses technische Problem und wollte mal in die Codebasis reingucken, wer Bock hat, kommt zu mir ins Büro und macht das mit. Man kann aber auch sagen, ich habe einen Vorschlag für ein neues Produkt und alle Leute, die sich das anhören wollen und mir Feedback geben wollen, in dieser Session. Man kann auch sagen, ich habe letzte Woche Brombeerwein gemacht, keine Session, ernsthafte Session, kein Witz. Und ich habe welche mitgebracht, ich wollte euch erzählen, wie das geht und dann verkosten wir den. Genauso über Wohnmobilausbauten, die Frage, wie es im Urlaub in Feuerland war, wie man sich preppt, falls der Strom tatsächlich ausfällt. Also das heißt, die komplette Bandbreite von echten technischen Themen über Veränderungsthemen, ne? Wie können wir unsere Meetings effizienter gestalten oder ich habe hier dieses neue Handzeichenprotokoll, wollen wir das mal ausprobieren, ob das funktioniert oder ich habe von diesem Event drei Energizer mitgebracht, ich wollte mal ausprobieren, machen wir um 12. Es ist komplett frei für alle Mitarbeiter und die Dynamik, die dadurch entsteht, wir machen das jetzt seit, ich würde sagen, jetzt 10 Jahren, das heißt, es hat 250 von diesen Tagen gegeben und wahrscheinlich bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir 3.500 oder 4.000 Slots hatten. Und diese schiere Menge und an Leuten, die da teilnehmen und an Themen, die behandelt werden, ist halt ein wahnsinnig fruchtbares Beet für neue Ideen in allen Bereichen. Und da findet auch richtig viel Kulturveränderung statt. Ne? Du kannst dich halt hinstellen, kannst sagen, ich möchte jetzt mal wissen, wie das ist mit Hunden im Büro, ne? Weil eigentlich müssten wir als Firma auch Hunde im Büro haben, wie auch immer deine Argumentation einstelle ist. Und wenn du dann diesen Slot machst und da kommt keiner, dann weißt du, das ist noch nicht so dicht mit den Hunden im Büro. Und wenn der Raum voll ist oder Hunde da sind, dann weißt du, okay, ich habe einen Nagel auf den Kopf getroffen. Und dann hast du auch direkt die Gruppe der Leute, mit denen du vielleicht eine Änderung anstoßen oder durchsetzen willst. Und du kannst, Banalste ist, du schreibst dahinter in Slack, hey, wir haben uns getroffen, es waren 7 Leute da und 3 Hunde. Und wir haben festgestellt, alle haben das gleiche Problem, folgendes. Deshalb probieren wir jetzt aus, wir treffen uns jeden Mittag um 12 und gehen zusammen. Und außerdem haben wir mal angefragt, ob wir nicht hinten einen Zaun reparieren können, whatever. Ne? Ja. Und das kann aber, wie gesagt, es geht von Grundsätzen, architektonischen Fragen, neue Software probieren. Wir haben ganz häufig Leute, die sagen, lass uns mal einen Prototypen für irgendwas shippen. Ich habe eine Idee, ich habe was vorbereitet, es dauert 6 Stunden, wir treffen uns in meinem Büro. You name it, you got it. Und allein die Tatsache, dass es keine Schranke gibt und man nicht vorher sagen muss, ich möchte gerne ein Meeting machen zu folgendem Thema und Leute aus der Arbeit rausreißen muss, sondern dass es weit offen ist, erzeugt einen sehr hohen Druck an sehr spannenden Themen, die einfach dann umzusetzen sind. Und ganz viel von dem, was wir heute tun, kommt aus einer Session, vielleicht gab es dann noch eine und dann wurde es in den Alltag übernommen und dann hat es sich verfestigt und seitdem gilt es halt. Und das hat uns sehr nach vorne gebracht.
Also ganz konkret investiert ihr wirklich 10% eurer Arbeitszeit in freie Projekte?
Genau so und es ist, wie gesagt, es hat keinen Filter. Ne? Das heißt, du kriegst roh von allen Mitarbeitenden das, was sie wirklich interessiert. Und natürlich interessiert die auch hier die Arbeit, ne? Aber nicht nur. Und alles, was wirklich interessant und wichtig ist, kommt auf den Tisch und erzeugt von da aus eine Dynamik, die dann Veränderungen erzeugt. Das heißt also, die Beteiligung hat keinerlei Hürde im ersten Schritt. Niemand sortiert das vor, was da passiert und dadurch entstehen wirklich total spannende Dinge, für die es sonst keine Zeit gäbe, kein Meeting, keinen Rahmen, wo Leute nicht mitmachen würden, weil sie was anderes zu tun haben und so weiter und so fort.
Mhm. Ja, super. Und das funktioniert auch, also dass die Leute dann nicht an dem Tag doch arbeiten oder keiner eine Idee hat oder...
Also du darfst arbeiten, wenn du möchtest, wenn es einen Grund gibt oder so, oder du der Meinung bist, dass das Beste ist, was du tun kannst, dann kannst du arbeiten. Das ist aber ungewöhnlich. Also Leute, die nicht hier sind, sondern remote an dem Tag und wir haben, also die meisten sind die Hälfte ist remote, die Hälfte ist vor Ort. Und wenn du jetzt morgen zum Beispiel ist hier vor Ort und wenn du dann aber gerade in Portugal für eine Vacation von 8 Wochen bist, dann kommst du natürlich deswegen nicht und dann ist es wahrscheinlich ein Tag, an dem du arbeitest. Aber die Quote ist nicht 80% arbeiten und ein paar Versprengte treffen sich, sondern das reicht sehr weit durch die Firma. Mhm, mh.
Robin, welche Mittel siehst du bei uns, die erfolgreichsten sind, um Kultur zu leben über die Jahre?
Ja. Also wir haben unglücklicherweise 2019 die Idee gehabt, dass wir mit der Talents Connect Academy starten. Und weil wir hatten schon immer das Gefühl, wir verkaufen ja Software an Unternehmen. Viele Unternehmen sind sehr groß und die Menschen wollen sich aber sehr gerne persönlich treffen. Und dann haben wir überlegt, okay, lass uns das standardisieren, damit nicht jedes Meeting irgendwie anders ist, sondern lass uns irgendwie versuchen, Kunden in einem strukturierten, moderierten Rahmen happy zu machen und einen hohen NPS zu erzielen. Und dann mussten wir das nach 3 oder 4 Sessions direkt remote verlagern, weil Covid uns alle in die Wohnzimmer und in die Arbeitszimmer verbannt hat. Und seitdem hatten wir 4000 Gäste in der Academy und haben immer in 10er-Gruppen sehr persönliche Beziehungen, die dort entstehen und verbinden das. Und ich glaube, das ist in Richtung Kunden ein kultureller Wert, den wir nach außen tragen, weil wir eben sehr persönlich sind, sehr nahbar sind, gerne gute Beziehungen zueinander haben, haben wir das auch mit Kunden und das überträgt sich halt in so einem standardisierten Format wie der Academy. Und dann haben wir jetzt vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr den Schritt gemacht. Wir hatten schon immer so Quartalsmeetings halt als Team, aber haben jetzt den Schritt gemacht, alle Learnings aus der Academy, also dass es moderiert ist, dass es gut vorbereitet ist, dass es sehr interaktiv ist, auf unsere eigene Kultur übertragen und haben halt die sogenannten Homecoming Fridays einmal im Monat, wo wir im Prinzip live moderiert mit einer Top-Kamera-Qualität, Santiago, der hier sitzt, der das sicherstellt, da haben wir ein Mischpult, Tonqualität, super wichtig, dass man von Remote aus Lissabon, aus was weiß ich, von wo aus man gerade arbeitet, eben auch super teilnehmen kann, zuhören kann, vor Ort eine gute Stimmung, interessante Gäste, die da dabei sind und so. Also ne, das, wir haben es mit Kunden gelernt und wir haben es dann nach innen übertragen und haben da halt einmal im Monat einen Freitag, der sehr kulturstiftend ist, wo wir das Gefühl haben, dann kann man sich auch ganz viel remote leisten, weil man dieses Happening halt einmal im Monat hat, wo die Leute sich einfach sehen, kennenlernen, wo man Spaß hat, wo man aber auch Inhalte macht, wo große Ankündigungen kommen, wo wir darüber sprechen, sind wir auf Kurs, sind wir nicht auf Kurs. Also da fließt schon ordentlich Zeit auch in die Vorbereitung. Ne? Das ist nicht einfach mal so, da stellt sich jemand spontan hin und sagt irgendwas, sondern du weißt es ja auch, du hast auch schon den einen oder anderen mitgemacht, von der Bühne weg, da präsentieren sich dann ganze Teams. Und das ist extrem wichtig, dass man diesen Austausch hat und dass man sieht, was machen eigentlich die anderen.
Und wir hatten es auch ganz am Anfang im Intro schon, du hast jetzt nochmal erwähnt, das Thema Remote-Kultur. Jetzt kommt ihr beide oder sind beide Unternehmen, die stark auch von der Vor-Ort-Kultur und auch im Büro gelebt haben. Wie hat denn dieser Wandel zur Remote-Kultur funktioniert? Was gab es da vielleicht auch für Challenges? Und glaubst du, dass es auch so bleibt in der Zukunft?
Ja, das war ja für uns alle gleich, glaube ich. Ich glaube, März 2013, ich war gerade Snowboarden und dann hatte ich mit irgendwem einen Call und habe den Urlaub abgebrochen und bin zurück ins Büro gefahren und habe von da aus eine spontane, ich glaube, das war dann schon per Video-Call mit dem gesamten Team gemacht und gesagt, dass jetzt keiner mehr ins Büro kommen kann und dass wir erstmal checken müssen, was da jetzt eigentlich los ist. 2020, ne? Anfang März 2020. 2019, Covid-19 heißt es. Ich glaube, es kam aus dem Dezember heraus in Wuhan und hat sich es irgendwann bis März, glaube ich, 2020 zu uns ins Büro getragen. Und ich meine, jetzt war es natürlich so, dass wir im Aufsichtsrat auch schon, glaube ich, 2 oder 3 Wochen vorher eine Session hatten, wo wir da schon mal drüber gesprochen haben, dass eine Pandemie kommen könnte und uns so ein bisschen gedanklich darauf vorbereitet hatten. Das traf uns jetzt nicht komplett kalt, aber schon wie uns alle sehr ziemlich kalt. So, ne? Und keiner wusste genau, was es bedeutet. Die Wirtschaft ging runter, die Aktien gingen runter, unser Sales-Funnel ging von jetzt auf gleich. Das sind ja dann auch ganz andere Bedrohungen letztendlich. Kann ich die Gehälter noch bezahlen und so weiter? Dank unserer wiederkehrenden Umsätze mit den Kunden, dass wir eben Software as a Service machen, hat uns das jetzt nicht so hart erwischt wie andere Unternehmen, weil man eben sehr langfristige Verträge hat und auch Kundenbeziehungen hat. Und aber das war für die Kultur natürlich ein Schock. Und dann ist es aber umso wichtiger, die Kultur zu haben, die wir vorher schon hatten, dass man eben, dass die Leute einem vertrauen. Wir haben sofort angefangen mit jeden Morgen tatsächlich einfach eine halbe Stunde, glaube ich, Quality Time einfach nur so, also um einfach über alles Gott und die Welt zu labern. Das war ein Angebot für die Mitarbeiter, jeder konnte reinkommen. Da waren von damals so 50, 60 Leuten, die wir waren so 10 immer dabei, würde ich sagen. Ne? Und jeder, der wollte, konnte einfach so ein bisschen Smalltalk halten. Wenn jemand eine Frage hatte zum Business, wie läuft's, muss ich mir Sorgen machen, konnte man auch die besprechen. Also einfach irgendwie versucht, so gut es ging, das dann ins Remote-Leben zu übersetzen. Ja, und von da aus wurden dann immer mehr Standards letztendlich. Ne? Dann haben wir alle verstanden, dass es jetzt nicht in 2 Wochen wieder weg ist. Und dann haben wir das Beste aus der Situation gemacht. Und das, glaube ich, dann die Kultur eben durch Formate wie den Homecoming Friday, den wir dann remote hatten, ganz gut übersetzt bekommen, sodass wir uns so gut es ging um das Wohl der Menschen, die dann zu Hause saßen und alleine waren, gekümmert haben, glaube ich, ja.
Ja, das zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, so eine kulturelle Grundlage zu haben, um dann in Krisen auch resistent zu sein und zu bleiben. Was mich zu der nächsten Frage führt, woran kann man eigentlich Kultur messen? Und also ne, ist es Fluktuation, da haben wir nämlich eben schon mal drüber geredet, ist das der Messwert oder gibt es einen anderen? Was würdest du sagen, Tim?
Fluktuation ist natürlich aus der kommerziellen Perspektive ein wichtiger Faktor, weil jeder, der sagt, ja, lohnt sich das denn überhaupt? Ne? Ja. Da kann man dann darauf zeigen und sagen, ja, grundsätzlich schon. Also wenn die Fluktuation super hoch ist und du glaubst, du hast eine starke Kultur, dann muss man da nochmal drüber nachdenken, ob die Kultur richtig aligned ist. Man kann der Meinung sein, dass es genau das ist, was man haben will. Ich würde jetzt sagen, dass bei der demografischen Lage, die wir haben und bei der Arbeitsmarktsituation, das potenziell nicht zielführend ist. Und insofern würde ich schon auch sagen, man kann da drauf gucken. Sonst halte ich es für total schwer. Ich glaube, dass so Happiness-Surveys nicht funktionieren. Mhm. Und ich glaube auch, dass das Zentrale und potenziell von oben mal erfassen, ob alle happy sind, grundsätzlich am Thema vorbeiführt. Ich würde immer so nach soften, indirekten Dingen gucken, ne? Machen die Leute mit? Gibt es das Feedback, das du brauchst? Und siehst du eine Activity auf irgendwas? So wie man auch Kunden nachfühlt im Produkt, ob sie sich so benehmen, wie man das erwartet oder ob sie irgendwas überraschend anders machen, würde ich sagen, muss man das da auch haben, versuchen zu fühlen, ob sich irgendwas ändert. Hört sich unkonkret an, bedeutet aber vor allen Dingen, dass man sich die Zeit nimmt, auch die Kontaktfläche zu schaffen, an der man dann überhaupt was sehen oder fühlen kann.
Mhm. Siehst du das genauso, Robin? Ist Fluktuation die eine quantitative Kennzahl plus dann eben qualitative, softere, wo man so ein bisschen nachfühlt? Oder siehst du da noch was anderes?
Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ich mache eine Sache, weil ich mache CEO aus, da spreche ich quasi mit jedem Mitarbeiter einmal im halben Jahr. One-on-one und hör mir an, was die Person zu sagen hat. Einfach ganz offen, da gibt es keine klare Agenda oder so. Jeder kommt mit den Themen, ich frage, wie es läuft und worauf ich achten muss, damit ich nichts übersehe. Und das gibt mir ehrlich gesagt, das ist mein Seismograf für die Kultur. Andere Kennzahlen haben wir nicht tatsächlich. Und wenn man viel einstellt, hat man auch eine gewisse Grundfluktuation, weil das natürlich miteinander zusammenhängt. Man kann nicht immer richtig liegen. Das heißt, darauf habe ich jetzt tatsächlich weniger geachtet in den letzten 12, 15 Monaten, sondern eher, wie kommen die Leute an, wie fühlen sich die Leute, die schon da waren, haben wir ein gutes Teamplay, was spiegeln mir die Leute und da irgendwie total maximale Offenheit zu einzufordern und das aber auch dann, das muss man ja auch dann tragen können. Ne? Man muss ja auch damit umgehen, wenn die Leute dann ganz offen hart die Kultur kritisieren oder darf man das ja auch nicht bestrafen in dem Sinne, dass man dann irgendwie, also ne, muss man auch richtig umgehen und annehmen und als Challenge nehmen. Insofern ist das für mich der Seismograf, mit den Leuten direkt zu sprechen, one-on-one.
Ja, super. One-on-one CEO-Hour gibt einem immer ein Gefühl.
Geht natürlich jetzt mit 300 Leuten bei Tim wahrscheinlich schwieriger. Bei 100 Leuten kriege ich es noch irgendwie krieg's hin. Es glaube ich, sind 3 Stunden die Woche, die ich dann damit verbringe oder 4 oder so. Ja.
Wir kommen langsam zum Ende. Abschließend würde ich euch gerne noch die Frage stellen, was würdet ihr denn einem People-Lead, sage ich jetzt mal, der sich mit Kultur beschäftigt, raten eines Unternehmens, wo vielleicht gerade die Kultur nicht so stark ist, wo zum Beispiel die Fluktuation sehr hoch ist oder es eben viel negatives Feedback gibt. Was würdet ihr denen raten? Was sollen die tun? Tim?
Ja, die Frage kommt immer und ist natürlich eine super, super schwierige Frage. Ich würde immer ein ganz leichtes Problem und ein ganz schweres Problem angehen. Damit man irgendwo ein potenzielles Erfolgserlebnis hat und man lernt auch viel an den leichten Problemen. Und schwere Probleme brauchen halt im Regelfall einfach die Beschäftigungszeit damit. Das heißt, man könnte Kleinigkeiten machen, wie zum Beispiel alle Genehmigungsprozesse für unter 1.000 Euro abschaffen und sagen, hör mal, wenn du ein Buch brauchst, dann fragst du bitte niemand mehr, sondern kaufst dir das. Ne? Und wenn du irgendwo hinfährst, dann fragst du niemanden, sondern machst das. Und alle Schulungen, die du machst, bis vielleicht 3.000 Euro im Jahr, tust mir gefallen, fragst auch niemanden, sondern findest selbst raus, was die beste Schulung ist, die du machen kannst. Erzählst dann anderen Leuten, warum du das ausgewählt hast, erzählst hinterher noch, wie es war, tust mir bitte gefallen und fragst niemanden, ob du das machen darfst. Dann Urlaubsgenehmigungsprozesse abschaffen, Leuten sagen, ihr seid verantwortlich, dass euer Team funktioniert, findet raus, wie ihr rausfindet, ob ihr in Urlaub fahren könnt oder nicht. Und ganz viel Policy und Dinge, wo Leute immer eh nur ihre Unterschrift drunter machen, weil sie sowieso nicht wissen wollen, was da draufsteht, in die Hand der Leute legen, die den Antrag stellen und sagen, das machen wir jetzt alles nicht mehr. Das ist leicht. Ja, das tut einigen Leuten weh, aber aus den richtigen Gründen. Das Ziel ist klar verständlich. Derjenige, der den Vorteil hat, dass er sich nicht mehr darum kümmern muss, sieht den Vorteil. Derjenige, der nicht mehr nachfragen muss, sieht den Vorteil. Das heißt, du hast nur Gewinner und kannst das Stück für Stück ausrollen. Damit kann man starten, da können viele Leute viel lernen. Und dann auf der anderen Seite eine schwere Sache, wie so eine Gehaltsfrage, ne? Grundsätzlich angehen. Das dauert lange, das ist ein Prozess über Jahre. Da muss man viel verstehen und nachdenken und mit anderen Leuten sprechen. Sowas kann man machen. Man kann sowas wie den Open Friday einführen. Erstmal hingehen und bei irgendjemandem klären, dass 10% der Zeit zu investieren einen 30% Return gibt und dass man das jetzt gerne machen möchte und dass man es nicht nur einmal machen möchte, sondern mindestens ein Jahr lang und dann in diesen Konflikt reingehen. Es gibt da einen ganzen Schwung Dinge, die man tun kann und ja, unerschrocken loslegen und aushalten, dass es nicht einfach ist.
Also du sagst ganz konkret, eine kleine, eine große Sache, damit es ein schnelles Erfolgserlebnis gibt und auch ganz konkret in den Vertrauensvorschuss zu gehen mit den Mitarbeitern. Und zu sagen, okay, du darfst jetzt das und das einfach selber entscheiden. Und
es ist viel schlimmer, es ist ja ein Du musst. Ne? Herzlichen Glückwunsch, deine Problemlage hat sich verschoben. Ne? Es ist jetzt nicht mehr jemand anders schuld, sondern es ist dein Thema. Ja. Was aber gleichzeitig natürlich mit dem verbundenen Empowerment und der Tatsache, dass man sagt, und außerdem vertraue ich dir, dass du das kannst, ne? Einen sehr positiven Impact hat.
Robin, was würdest du in dieser Situation raten?
Also die zwei Sachen, die uns am stärksten geholfen haben, glaube ich, in den letzten 12 Monaten, ist einmal, ich habe Trailblazer gelesen von Mark Benioff. Da hat er so eine Entscheidungsvorlage gebaut, die er komplett bei Salesforce durchgezogen hat. Das heißt, Entscheidungen werden immer nach dem gleichen Prinzip getroffen. Das heißt, es sind so fünf Felder, die man ausfüllt. Wie ist der Kontext der Entscheidung? Was hat die Entscheidung für einen Impact? Wen muss ich bei der Entscheidung beteiligen und so weiter? Das ist alles standardisiert. Und das war für uns ein Segen, weil jede Entscheidung wurde irgendwie anders getroffen. Keiner wusste genau, wie man jetzt hier Entscheidungen trifft. Was ist eine Entscheidung, die ich mit anderen besprechen muss? Was ist eine Entscheidung, die ich selber treffen kann? Das haben wir für uns adaptiert. Das war sozusagen was Einfaches, glaube ich. Das musste man einfach nur einmal adaptieren, gucken, was bedeutet es für uns, ausrollen, testen, ein bisschen anpassen. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile allen eine hohe Sicherheit, wenn es um Entscheidungen geht. Man weiß, was zu tun ist. Und das andere, was extrem geholfen hat, war wirklich radikal an unsere Meetingkultur ranzugehen, weil das ist halt so ein Zeitfresser und oft auch einfach ein Killer für die Kultur. Und einfach zu gucken, dass wir irgendwie viel, viel stärker hinterfragen, jedem die Freiheit geben, Meetings auch einfach nicht anzunehmen, zu verlassen, stärker zu hinterfragen, ob Meetings sinnvoll sind oder nicht, ob es genau die Teilnehmer sind, muss ich in dieser Gruppe sein, damit die Gruppe weiterkommt und umgekehrt muss ich die Leute wirklich einladen, also wirklich da bewusst mit der Zeit umzugehen, weil gerade wenn man im Homeoffice hockt und die ganze Zeit in Meetings sitzt, das ist Horror, das macht niemandem Spaß und radikal Meetings zu kürzen, Meetingzeiten zu kürzen, ist so das zweite Ding, was uns viel gebracht hat. Ich weiß nicht, ob es da einfach oder kompliziert fällt. Ich glaube, das fällt unter beides so ein bisschen, je nachdem, wie man das jetzt angeht. Ja.
Aber bei Meetings bin ich eindeutig dabei. Das ist auch eine von den Sachen, die nicht weggeht. Also da besser zu werden und das richtig zu machen, ist sicherlich ist auch ein guter Einstieg. Ja, zum Beispiel Meetings nur pünktlich zu beginnen. Niemals zu warten, egal wer fehlt. Egal, ob es der CEO ist oder irgendjemand anders. Es wird halt angefangen in der Sekunde, wo die Uhr umschlägt. Hat uns zum Beispiel sehr weit gebracht an der Stelle.
Mhm. Ja, auch nochmal ein super Tipp.
Ja, oder sich die Frage zu stellen, kann ich das Meeting auch in Slack regeln und spare mir die halbe Stunde einwählen, labern und irgendwie am Ende könnte ich das auch einfach mit einem kurzen oder mit einer Voice-Nachricht oder so. Bin ein Riesenfan von Voice-Nachrichten geworden, habe ich vorher gehasst. Mittlerweile erkenne ich einfach die Geschwindigkeit darin, weil man Meetingzeiten spart. So, ne? so low-hanging fruits, ja.
Dieses Meeting war eine E-Mail. Genau. Okay, also du sagst ganz konkret, Entscheidungsvorlagen hat uns weitergebracht, an die Meetingkultur ranzugehen, auch Meetings pünktlich zu starten. Das sind doch nochmal super konkrete Tipps. Vielen, vielen Dank für das Teilen der Erfahrungen und auch die ganz konkreten Tipps und alles Gute für die weitere Weiterentwicklung des niemals aufhörenden Themas Unternehmenskultur.
Danke Clara, hat Spaß gemacht. Danke Tim.
Das war Direct to Talent, der wöchentliche Podcast zum Thema Recruiting neu denken.
Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, den Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere den Direct-to-Talent-Podcast noch heute auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder deiner Lieblings-Audio-App.